Fun-Pod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 77. Ausgabe von Sunpod, sagt Michael. Letzten Montag sprach ich im Solarzentrum Mecklenburg-Vorpommern mit Professor Nico Pech, der dort einen Vortrag über die Rolle der Solarenergie in der Postwachstumsökonomie gehalten hatte. Ich wollte von ihm wissen, wie er auf seinen sehr speziellen Weg als Wirtschaftswissenschaftler gekommen ist, warum er die Transition Town Bewegung so vehement unterstützt und was er von Regionalwährungen und Commons hält. Und in den folgenden 38 Minuten lässt er uns an seinen Gedanken zu diesen und anderen Themen teilhaben.
Ja, mein Name ist Nico Pech. Ich arbeite an der Karl von Ossietzky Universität Oldenburg und bin dort tätig als Vertreter des Lehrstuhls Produktion und Umwelt. Eins meiner Spezialgebiete ist eben die Postwachstumsökonomik. Das ist eine ökologisch orientierte wirtschaftswissenschaftliche Teildisziplin, die ich versuche zu etablieren. Aber außer, dass ich an der Universität tätig bin, gibt es noch verschiedene andere Handlungsfelder, die ich so für mich erschlossen habe und die ich auch begreife als einen Beitrag zur Postwachstumsökonomie. Das wäre dann eine Wirtschaft, die nicht mehr wachsen muss. Ich bin Aufsichtsratsvorsitzender der Oldenburger Energiegenossenschaft. Ich berate einen Landkreis bei der Umsetzung einer sogenannten 100% erneuerbare Energieregion. Ich bin Vorsitzender der Vereinigung für ökologische Ökonomie. Es gibt so verschiedene andere Tätigkeiten, die noch für mich wichtig sind. Also ich habe eine Klimaschutzsendung im Lokalfernsehen in Oldenburg schon seit etlichen Jahren. Und ich wirke ab und zu auch mal bei ATTAC mit im wissenschaftlichen Beirat, den ich ganz toll finde eigentlich als ein Gremium, das hier in Deutschland die Nachhaltigkeitsdiskussion salopp gesprochen aufmischt. Und da gibt es noch so ein paar andere Dinge, die mich beschäftigen im Rahmen einer Wirtschaft ohne Wachstum.
Okay, danke. Für Ihr Feld Wirtschaftswissenschaften sind Sie nicht gerade repräsentativ. Mich würde interessieren, wie Sie dazu gekommen sind, die Themenfelder, die Sie jetzt repräsentieren, sich für sich zu erschließen. Gibt es da irgendeine biografische Prägung oder wie kommt das?
Ich bin aufgewachsen in einer kleinen Stadt in der Nähe der holländischen Grenze. Schüttorf heißt diese Stadt, die ist wirklich nicht besonders bedeutend. Aber im Umfeld von Schüttorf haben während der 70er Jahre so viele schlimme Dinge stattgefunden, die also eine Verschlechterung der ökologischen Situation bedeuten, dass ich als junger Mensch, damals also als Teenager, dann damit konfrontiert wurde. Und mein Interesse an der Beantwortung der Frage, was der Grund dafür ist, immer weiter zunahm. So habe ich dann Ende der 70er Jahre entschlossen, Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Und zwar, um zu verstehen, warum moderne Ökonomien ständig wachsen müssen und warum dieses Wachstum den Planeten ruiniert. Ich habe mich dann eingeschrieben als Wirtschaftswissenschaftsstudent an der Universität Osnabrück. Das muss so 80, 81 gewesen sein. Und habe dann versucht, mein Studium mit einem umweltökonomischen Akzent zu versehen. Wollte auch eigentlich promovieren in diesem Bereich. Das gelang mir nicht. Aber ich bin dieser Thematik eigentlich immer treu geblieben. Und nach meiner Promotion und auch nach meinem Ausscheiden aus dem wissenschaftlichen Werdegang in Osnabrück bin ich dann Agenda 21 Beauftragter der Stadt Oldenburg geworden. Diesen Job habe ich dann 3 Jahre gemacht, um dann wieder zurückzukehren in den Wissenschaftsbereich. Diesmal dann aber nicht in Osnabrück, sondern in Oldenburg, wo ich ja ohnehin dann in der Stadtverwaltung tätig war. Und habe dann in verschiedenen Forschungsprojekten gearbeitet, habe dann eine Habilitation vorgelegt, die sich schon beschäftigt hat mit der Frage, wie man aus betriebswirtschaftlicher Sicht also dann Unternehmen so gestalten kann, dass sie einen Beitrag leisten können zur Wirtschaft ohne Wachstum. Erst später habe ich dann diesen Begriff Postwachstumsökonomie in die Welt gebracht. Das muss so Mitte der Nullerjahre gewesen sein. Und habe dann diesen Begriff zu einem Konzept eigentlich ausgeweitet und habe mir natürlich auch viele Dinge vorgeknöpft, die schon während der letzten Jahrzehnte von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern oder auch von Publizistinnen und Publizisten grob skizziert worden waren, um so etwas wie eine Wirtschaft ohne Wachstum umsetzbar zu machen. Und bin dann aber doch auch immer häufiger auf noch unbeantwortete Fragen gestoßen. Und das hat mich darin bestärkt, die Postwachstumsökonomik bzw. Postwachstumsökonomie auszubauen zu einem Gebiet, auf dem hoffentlich irgendwann nicht nur ich allein nur tätig bin, sondern auch viele andere junge Menschen, wir erleben gerade, zumindest an den Hochschulen, dass immer mehr junge Leute, die Wirtschaftswissenschaften studieren, schlicht und ergreifend die Nase voll haben davon, von Dozentinnen und Dozenten vorgebetet zu bekommen, dass man ja doch weiter wachsen muss und man nur darauf achten muss, dass dieses Wachstum kraft technischen Fortschritts irgendwie ja dann ökologisch neutral gestaltet werden könnte. Inzwischen ahnen immer mehr Menschen, dass das gar nicht funktioniert und dass die Herausforderung dann nicht darin besteht, das Wachstum nur anders zu gestalten, sondern die ganze Ökonomie und auch die Konsumkultur, die Mobilitätskultur einer Gesellschaft so umzugestalten, dass wir schlicht und ergreifend gar kein Wachstum mehr brauchen. Mhm. Und obwohl ich so etwas wie ein schräger Vogel bin unter den Wirtschaftswissenschaftlern, ist es schon so, dass die Aufmerksamkeit, die meinem Forschungsgebiet zuteil wird, doch schon erheblich ist. Die nimmt sogar immer noch weiter zu, sodass ich also auch schon eine Menge Anfragen so habe, nicht? Was Vorträge anbelangt oder die Mitwirkung an Veranstaltungen, Publikationen, Interviews und so weiter. Und das ist eben auch für mich dann ein Grund, in diesem Bereich weiter tätig zu sein. Was mir im Moment so ein bisschen Hoffnung macht, ist das Netzwerk Wachstumswende. Das Netzwerk Wachstumswende, das ist vor ganz kurzer Zeit, ich schätze mal so, weiß nicht, vor 2 oder 3 Jahren gegründet worden, so mehr oder weniger in Freiburg, in Verbindung eigentlich mit der Vereinigung für ökologische Ökonomie, deren Vorsitzender ich ja im Moment bin. Und dieses Netzwerk Wachstumswende rekrutiert sich aus ganz jungen Menschen. Das sind vorwiegend noch Studierende oder Leute, die schon ihr Studium absolviert haben und jetzt selber als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler tätig sein wollen, sogar promovieren wollen und so weiter. Und die haben sich dieser Idee verschrieben, nämlich flächendeckend diese Gesellschaft mit also umzugestalten oder daran teilzuhaben, um also Konzepte für eine Postwachstumsökonomie auch lebbar zu machen. Und das freut mich total, weil nämlich dieses Netzwerk Wachstumswende auch die Universitäten so ein bisschen aufmischt, auch Fachhochschulen teilweise und auch Forschungseinrichtungen. Also das ist mir wichtig, nicht einfach nur sagen zu können, ich bin nicht mehr alleine, sondern dass es jetzt auch eine jüngere Generation gibt von wissenschaftlich ausgebildeten Leuten, aber auch Praktikerinnen und Praktikern, die sagen, also das Geschwafel und das viele Gerede und das Hin- und Hereilen zwischen den Hotspots, was so die Konferenz, was den Konferenztourismus anbelangt, das ist nicht mehr der wichtige Punkt oder so, sondern wir müssen jetzt endlich mit der Umsetzung anfangen.
Mhm. Mhm. Also eine Sache würde mich noch interessieren. Sie haben ja schon selber gesagt, dass Sie im Grunde noch, zumindest auf der Professorenebene, so eine Art Einzelkämpfer sind. Wenn Sie bei irgendwelchen Fachgesprächen, bei Konferenzen oder so sind, unter anderem Wirtschaftswissenschaftlern, wie begegnen Ihnen Ihre konventionellen Kollegen?
Also ich bin gar nicht jemand, der also in diesen Konferenztourismus tiefgreifend verstrickt ist. Da ich nicht fliege, ist mein Aktionsradius begrenzt. Das heißt, ich bewege mich mehr innerhalb Deutschlands. Ganz selten mal bin ich in der Schweiz oder in Österreich zu Gast, Luxemburg, Holland und so weiter. Ich bin schon jemand, der dann doch meistens eingeladen wird zu Veranstaltungen, wo schon also ein Publikum auch begierig ist, danach also mal jemanden zu hören, der eine ganz andere Story erzählt, nämlich die Story der Postwachstumsökonomie bzw. Ökonomik.
Ja.
So gesehen begegne ich nicht ständig den Hardlinern, also die als Makroökonomen oder als Wirtschaftspolitik-Theoretikerin oder Theoretiker immer noch für Wachstum sind, wenngleich es sich dann dabei meistens um qualitatives oder grünes Wachstum handeln soll. Mhm. Dann und wann kommt es zu solchen Begegnungen, aber die sind dann immer sehr, sehr stumm. Also mir tritt wirklich nicht oft jemand entgegen, der also aus dem Mainstream-Kontext kommt und sagt, das ist alles Quatsch, was der erzählt. Mhm. Sogar oft so, dass viele also Kolleginnen und Kollegen, die eigentlich nicht so wie ich jetzt gegen Wachstum wettern, die durchaus auch schon mal schmunzeln oder mir vorsichtig auf die Schulter klopfen und sagen, du hast schon recht. Du hast schon recht. eigentlich müssen wir uns jetzt wirklich mal Gedanken machen über eine Wirtschaft ohne Wachstum, denn das ist ja nicht nur ein ethischer Imperativ, sondern ich meine, man kann ja fast die Frage stellen, wie viel Finanz- und Ressourcenkrisen wir eigentlich noch brauchen, um an einem Punkt zu sein, wo sich die Frage gar nicht mehr stellt, sondern wo die Wirtschaft gar nicht mehr wachsen kann. Ne? Mhm. Und wenn wir dann keine Konzepte haben, sondern wenn alle Leute, die gut dafür bezahlt worden sind, Wirtschaftswissenschaften zu lehren oder auch in diesem Bereich zu forschen, also die da auch gut bezahlt wurden, wenn die dann überhaupt nichts dazu sagen können, dann haben die schlicht und ergreifend über Jahrzehnte ihren Job nicht gemacht.
Ja.
So einfach ist das.
Kommt mir vor, wie Glasperlenspiel.
Ja, ganz genau. Nicht? Und schon aus diesem Grund habe ich den Eindruck, dass es inzwischen auch innerhalb meiner Kolleginnen und Kollegenschaft so eine gewisse Irritation gibt. Und der nächste Schritt nach dieser Irritation könnte wirklich sein, dass sich immer mehr Kolleginnen und Kollegen auch entschließen, also auch in dieser Richtung zumindest mal zu schauen und die Fühler auszustrecken halt. Nicht? Mhm. Aber es gibt schon eine Menge, die den Kopf schütteln und sagen, der Pech hat eine Schraube locker oder das geht gar nicht, was der will oder der unterschätzt die technischen Möglichkeiten und weiß ich. Also es ist ja doch möglich, ein grünes Wachstum zu haben, nicht? Also dieses Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass Paradigma doch weiter voranzubringen und so. Also gut, diese Reaktion gibt es natürlich zuhauf auch.
Ja. Genau. Also da können wir auch an der Stelle anknüpfen, was Sie gerade hier im Vortrag gehalten haben. Also wir treffen uns hier ja gerade im Solarzentrum und hier geht es um eine Konferenz, in der Konferenz um das Thema Nachhaltigkeit. Und Sie haben ja gerade den Teilnehmern geholfen, mal eine neue Perspektive einzunehmen, weil ja doch vielfach diese Nachhaltigkeitsdebatte eine Technikdebatte ist. Und Sie haben ja gerade gesagt, alles schön und gut und auch wichtig, dass man technologisch weiterkommt, aber das ist gar nicht das Entscheidende. Können Sie vielleicht noch mal ein paar Sätzen sagen, was Sie für das Entscheidende halten?
Ja, was soll die Alternative zum technischen Wandel sein? Ich denke, ein kultureller Wandel.
Genau.
Nicht, wenn man die Kultur, und ich will jetzt nicht in eine Begriffsgeschichte hier einsteigen, wenn man die Kultur auffasst als die geteilte Sinnzuweisung, die ein Kollektiv oder eine Sozialstruktur in der Lage ist, hervorzubringen und damit auch die Erwartungen zu bilden oder zu dämpfen, je nachdem, die eigentlich in Verbindung stehen mit dem, was wir unter gutem Leben verstehen, dann kommt man auch der Idee einer Postwachstumsökonomie näher. Das heißt, gut zu leben, aber nicht viel besitzen, nicht viel produzieren, nicht viel verbrauchen und nicht viel vernutzen zu müssen, wäre dann das Ziel. Aber dieses Ziel kann nicht ein einzelnes Individuum so ohne weiteres erreichen oder auch wirklich glücklich umsetzen, sondern wir sind nur in der Lage, so etwas in Kollektiven, in kleinen Gruppen umzusetzen. Das heißt, der Weg in eine Postwachstumsökonomie, der ist gepflastert von Freundschaften. Also wer wirklich eine nachhaltige Entwicklung will, die diesen Namen verdient, braucht Freundinnen und Freunde.
Ja.
Und zwar deshalb, weil man sich gegenseitig bestärken muss. Man muss das, was Kultur werden könnte, in der sozialen Beziehung reproduzieren. Ich muss mich wiederfinden in einem Kreis von Personen, die mir nahestehen und die mir dann Mut machen. Die, selbst wenn sie nicht mitmachen, selbst wenn sie meinen Weg nicht begleiten, selbst wenn sie meinen Lebensstil nicht teilen, die doch mir den Respekt gegenüber artikulieren, der mich stark werden lässt, der mir zeigt, ich mache es richtig, ich habe Ansehen, ich muss mich nicht schämen dafür, nicht zu fliegen, weniger Fleisch zu essen, kein Einfamilienhaus zu haben, kein Flachbildschirm zu haben, ohne Handy zu leben oder was auch immer eigentlich Merkmal eines suffizienten Lebensstils ist. Und der Begriff der Suffizienz ist eben unerlässlich für eine Wirtschaft ohne Wachstum. Aber Suffizienz heißt, über Reduktion zu reden. Die Nachhaltigkeitsdiskussion ist ja im Mainstream, also zu über 90%, immer geprägt von der Frage, was können wir zusätzlich an guten Dingen in die Welt bringen, die Welt besser machen? Und die Suffizienzausrichtung stellt die Gegenfrage, was können wir an schlechten Dingen einfach ersatzlos weglassen, um die Welt besser zu machen? Und dieses Weglassen, dieses Reduzieren, das auch wirklich als positive Leistung, als etwas Kreatives, als etwas stark und Freimachendes aufzufassen. Das ist eine kulturelle Leistung. Das alleine hinzubekommen scheitert, weil man dann als Showstopper, als Partykiller, als Sektierer, als Miesmacher dasteht. Wenn man aber in der Struktur, da wo die Kultur gebildet wird, weil die Kultur ist nur das, was sich im Kollektiv, was sich in der Verbindung, im Zwischenmenschlichen herausbilden lässt. Wenn man das sozusagen vorsichtig verändern kann, dann ist man einen Schritt weiter. Und das Schöne ist, man muss nicht eine Gesellschaft von heute auf morgen irgendwie umpolen, sondern der kulturelle Wandel kann in der Nische beginnen. Das heißt, ich muss nicht 100 Freunde haben, die mir helfen oder die mich stark machen oder die mir Respekt zollen, sondern 10 oder 15 können manchmal schon genug sein. Und das ist das Positive, was auch, soll man das sagen, Hoffnung verleiht. Dass man also in kleinen Gruppen anfangen kann, diesen kulturellen und eben nicht immer nur technischen Wandel zu praktizieren.
Genau. Wir haben uns das erste Mal gesehen vor 2 Jahren auf der ersten Transition-Konferenz in Hannover. Und auch dann, als Sie vor einem Vorjahr in Düsseldorf einen Vortrag gehalten haben, haben Sie sich auch wieder, ich sag mal, lobend über die Transition-Bewegung geäußert. Können Sie da noch mal ein paar Worte dazu sagen, was Sie an der Transition-Town-Bewegung wertschätzen?
Das, was mir zunächst auffällt an der Transition-Town-Bewegung, ist, dass hier die Lebensstilfrage in den Fokus rückt. Statt sich also eben nur auf Politik, auf das große Ganze zu verlassen oder auf einen technischen Wandel, wird schlicht und ergreifend geschaut, wie man lokal, dezentral, flexibel, vielfältig, resilient anfangen kann, die Ökonomie umzugestalten. Und das ist eben ein ganz anderer Weg als der, der sonst beschritten wird. Auch die vielen wortgewaltigen Kapitalismus- und System- und Globalisierungskritiker verlieren sich dann oft in reinen theoretischen Darlegungen, aber sind nicht in der Lage, Beschreibungen zu liefern dafür, wie es sich leben würde in dieser besseren Welt. Mhm. Und das ist das, was auch in dem großartigen Buch übrigens von Rob Hopkins, aber vor allem auch festgemacht an den vielen Beispielen, die wir also in den real existierenden Transition-Initiativen finden. Das ist das, was mir besonders viel Freude bereitet, dass hier ein anderer Kommunikationsstil auch herrscht. Mhm. Weil es gibt ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, kulturbildend, kulturverändernd oder kulturprägend zu kommunizieren. Nicht textuell, symbolisch beispielsweise, nicht und so weiter. Das hilft alles nichts. Ich glaube, dass aus den Handlungen eigentlich die Kommunikation erwachsen kann, indem man statt lange Reden zu halten, direkt da anfängt. Mit einem Lebensstil, der auch Postwachstumsökonomie tauglich ist, hat man damit gleichsam ein Kommunikationsinstrument in die Welt gebracht. Das heißt, die vorgeführte Handlung, die Materialisierung von Nachhaltigkeit als das Kommunikationsinstrument, das andere anstiftet, wiederum andere anstiften. Mhm. Das ist erstmal von der Grobstruktur her das Positivste, was mir an der Transition-Town-Bewegung auffällt. Was ich eben auch gut finde, ist, dass hier ein gewisser Hang zur Bescheidenheit ist. Nicht? Dass also Menschen, die in diesen Transition-Initiativen tätig sind, dass sie durchaus auch eine Art gelebtes Understatement versinnbildlichen. Nichts könnte heute wichtiger sein, ne? Statt einfach immer nur zu glänzen innerhalb der für einen selbst relevanten Sozialstruktur durch die neuen Konsumobjekte, durch die globale Mobilität, durch die abgedateten Telekommunikationsendgeräte und so weiter. Statt das zu tun, wird hier schlicht und ergreifend vorgeführt, dass Würde und Coolness, Anerkennung auch auf andere Weise erzielbar sind, als dadurch, dass man jeden Trend mitmacht. Mhm. Und das Ganze muss deswegen überhaupt nicht altertümlich wirken, sondern Es ist letzten Endes die zeitgemäßeste Antwort, die man finden kann auf die Probleme dieser Welt. Das Zweite, was mir auffällt, ist, und ich habe diesen Begriff ja gerade schon mal in einem Nebensatz genannt, das ist die Resilienzorientierung. Statt einfach nur zu sagen, wir sind aufgeklärte Erdenbürgerinnen und Bürger, deswegen sind wir schon rein ethisch dazu verpflichtet oder sind es uns schuldig, einen Planeten zu hinterlassen, der auch von unseren Nachfahren noch irgendwie unter humanen Bedingungen bewohnt werden kann. Statt das zu tun, wird ganz pragmatisch gesagt, wir müssen uns selbst auch retten. Denn wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass wir auch als mittlere, erwachsene Menschen, wenn wir so weitermachen, die Krisen nicht mehr erleben, sodass nur die nachfolgenden Generationen das auszubaden haben. Nein, die Krisendynamik, auf die wir jetzt gerade zusteuern, die ist so enorm, dass alle, die heute leben, auch die über 40 oder 50 sind, aufpassen müssen, dass sie nicht eine starke Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen hinnehmen müssen. Mhm. Und Resilienz heißt hier eben, vor allem Strukturen auch zu schaffen, die aufgrund ihrer Kleinräumigkeit, Dezentralität und eben Autonomie die Eigenschaft der Resilienz in sich tragen. Das heißt, sie brechen dann nicht sofort zusammen, wenn die nächste Finanzkrise kommt. Sie brechen nicht sofort zusammen, wenn das Big-Oil-Phänomen dazu führt, dass irgendwann auf dem Spotmarkt für Rohöl in Rotterdam ein Barrel Rohöl irgendwie $200 oder so kostet. Das können wir nicht mehr ausschließen, dass das innerhalb der nächsten Dekade der Fall sein wird. Offenbar nicht den Teufel an die Wand malen muss, aber es ist nicht mehr auszuschließen. Mhm. Und hier Schutzvorkehrungen zu liefern, das ist wichtiger und übertrifft alles, was es an wirtschaftspolitischen Möglichkeiten gibt, diesen Krisen zu begegnen. Das ist das Entscheidende. Das heißt, statt zu versuchen, dieses nicht rettbare Wohlstandsmodell irgendwie umzubauen, wird hier versucht, auszusteigen aus diesem Modell, allein um sich selbst vor einem Zusammenbruch zu schützen. Ich nenne das immer in meinen Publikationen Reduktion der sozialen Fallhöhe. Wer von vornherein seine Ansprüche und seine eigenen Fähigkeiten auch über Selbstversorgung in der Kommune diese Ansprüche zu erfüllen, überhaupt erst gar nicht das Niveau versucht zu erreichen, von dem man runterfallen kann, wenn alle möglichen Krisen gleichzeitig eintreffen, der lebt angstfreier, der lebt überhaupt befreiter und der ist ein positives, vorgelebtes Beispiel. Der kann auch anderen dabei helfen, das Leben so einzurichten, dass man weniger Zukunftsangst haben muss. Mhm. Und ich glaube, was Schöneres kann es gar nicht geben, als sich selbst und anderen Menschen die Zukunftsangst zu nehmen, indem man wieder die Autonomie entwickelt, bescheiden, aber eben selbsttätig die Versorgungsbedingungen zu gestalten, die man benötigt, um überhaupt klarzukommen.
Mhm. Und Sie sind ja auch selber ein gutes Beispiel dafür, dass man durch sein eigenes Vorbild andere inspirieren kann. Also mir ist noch im Gedächtnis, als Sie diesen Vortrag da im März, war das glaube ich, in Düsseldorf gehalten haben, ich weiß nicht, irgendwie kam die Frage auf das Alter Ihres Jacketts, was Sie da getragen haben. Wenn ich mich recht entsinne, haben Sie gesagt, Sie hätten das 1985 gebraucht, gekauft. Stimmt das?
87.
87. Das ist diese Jacke, die Sie jetzt...
Ja, die Jacke, die ich jetzt anhabe, das ist diese Jacke, das stimmt. Aber ich habe eine noch ältere Jacke sogar. Die habe ich dann auf dem Flohmarkt gekauft und die habe ich dann von einem Änderungsschneider umnähen lassen. Also der Änderungsschneider hat 5-mal so viel gekriegt, wie das Jackett auf dem Flohmarkt gekostet hat. Das ist aber für mich eigentlich ganz positiv, weil der Änderungsschneider hat handwerkliche Kompetenz einfließen lassen und wenig Ressourcen nur verbraucht.
Genau. Waren die Materialien damals besser, dass solche Jackets haltbarer sind, oder ist es einfach nur eine Frage der Aufmerksamkeit da drauf oder dass man immer wieder mal in Reparaturen investiert oder wie ist sowas möglich?
Also diese beiden ganz alten Jackets, die ich habe, also sind leider überhaupt nicht aus ökologischen Materialien gefertigt. Also das, was ich hier gerade anhabe, das ist so ein Baumwollmischgewebe, aber da scheinen auch viele synthetische Gewebematerialien verwendet worden zu sein. Aber das Entscheidende ist, dass die geplante Obsoleszenz, die auch gerade in den Textilbereichen also wirklich ein riesiges Problem ist, dass die schlicht und ergreifend vor einigen Jahrzehnten noch nicht so verbreitet war. Mhm. Weil Menschen es sich auch gar nicht haben leisten können, ihre Textilien in so einer hohen Frequenz auszuwechseln. Und auch die Schnelllebigkeit der Symbole, damit also auch der Mode, die war damals noch nicht so ausgeprägt. Mhm. Das ist ein Grund dafür. Aber klar, ich meine, dass ich mit sowas rumrenne, heißt natürlich auch, dass ich selber einen Input bringe. Das heißt, ich muss schon die Halsstarrigkeit auch aufbringen, also in so einem Jackett dann eben auch aufzutreten. Ganz gleich im Vorlesungssaal, vor einer Kamera oder wie jetzt auf einer Konferenz oder so.
Ja.
Aber das sind Dinge, dann darüber mache ich mich eher lustig. Ne? Also ich versuche das eher dann ins Positive zu wenden und das funktioniert auch. Meine Hoffnung ist, dass ich andere Mut mache, das ähnlich zu tun. Das ist, das ist das, was man mit einem vorgelebten Beispiel maximal erreichen kann.
Das wäre also dann auch so das Patentrezept, also wenn wir jetzt beschließen, die Welt zu retten. Das eine ist also, in sich Gruppen von Freundeskreisen zu suchen, die ähnlich denken, um sich gegenseitig zu bestärken. Und zweitens, Vorbild für andere zu sein, also kopierfähige Vorlagen sozusagen zu zeigen und zu zeigen, es funktioniert. Und meine Lebensqualität ist eher höher als deine, die du immer im Hamsterrad strampeln musst.
Ja.
Genau. Ja. Also eine Sache, die mir noch einfällt, was Sie gerade auch, oder nee, was im, auf einer Folie auch mal zu sehen war mit den Regionalwährungen. Also wir haben in Düsseldorf mit der dortigen Transition-Initiative, ich hatte das ein paar Monate vorbereitet mit so Infoabenden und dann haben wir vor 4 Wochen die ersten echten Minutos geschöpft, ja, also so eine Komplementärwährung. Und jetzt soll es künftig monatliche Treffen geben und wir wollen das Ganze langsam hochfahren. Ne? Das ist ja so ein Baustein zur Krisenvorsorge, sag ich mal, und auch zur Regionalisierung. Ja, welche Erfahrungen oder haben Sie damit oder wie schätzen Sie solche, die Bedeutung von solchen Regionalwährungen ein?
Die kann man nicht hoch genug einschätzen. Und das Krisenspektakel, das wir gerade auf den Finanzmärkten, aber auch in Verbindung mit der europäischen Staatsverschuldung haben, das alles legt es noch näher, sich mit Regionalwährung zu beschäftigen. Regionalwährungen sind auch ein Akt der monetären Resilienz einfach. Das heißt, wir werden auf lang oder kurz uns nicht mehr verlassen können auf die Funktionsfähigkeit der herkömmlichen Finanzsysteme. Mhm. Aber weil wir nun mal als Fremdversorgte oder vorwiegend Fremdversorgte und damit geldabhängige Lebewesen in irgendeiner Form nicht ohne so ein monetäres System existieren können, müssen wir uns jetzt fragen, wie wir einen mittleren Weg einschlagen können, der einerseits es erlaubt, weiterhin Geld als ein Koordinationsinstrument von arbeitsteiliger Wertschöpfung aufrechtzuerhalten und andererseits es auch erlaubt, deglobalisiert vorzugehen, also so, dass wir uns abkoppeln können von den vielen Verwerfungen und irreparablen Pathologien des globalisierten und auch europaweit gescheiterten Finanzsystems. Und da sind die Regionalwährungen eben besonders wichtig, weil sie in sich geschlossene Systeme darstellen, weil sie eben nun mal über die Region hinaus nicht getauscht werden können. Natürlich kann man das formal machen, weil nicht, ich kann ja gegen Euro sozusagen eine Regionalwährungseinheit tauschen, aber das kann ich nur unter Hinnahme eines klitzekleinen Verlustes tun und das tut man normalerweise auch nicht, weil diejenigen, die erstmal überhaupt Regionalwährungen erworben haben, um damit zu tauschen, die haben ja gerade auch ein Interesse daran, an diesem Geldkreislauf auch teilzunehmen. Also das heißt, Regionalwährungen sind ein Instrument der Stabilisierung resilienter, nicht lokaler, sondern regionaler Ökonomien, muss man sagen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass wir auf diese Art und Weise auch die Materialität der Wertschöpfung regionalisieren und damit auch ein Stück weit ökologisieren können. Und das dritte Argument ist ein soziales Argument auch. Einfach, weil, nehmen wir mal an, wir leben in einer Welt, wo es nicht mehr so viel zu verteilen gibt. Wie kann man dann über ein Geldsystem dazu beitragen, dass möglichst hohe Verteilungsgerechtigkeit erzeugt wird? Und auch da sind Regionalwährungen eigentlich prädestiniert, weil sie dazu führen, dass jetzt plötzlich in der Region Leistungen gegen Regionalwährung plötzlich geschöpft und auch transferiert werden können, die innerhalb des herkömmlichen, globalisierten Wertschöpfungssystems gar keinen Wert gehabt hätten. Das heißt, diese Reaktivierung von lokalen Ressourcen befähigt Menschen dazu, mit Leistungen plötzlich in Erscheinung zu treten, die sonst ausgesondert waren, die als Arbeitslose oder anderweitig nicht marktfähige Leistungsträger, also vielleicht dann eher vor sich hin vegetieren mussten. Also es gibt eine ökonomische und eine soziale Dimension, die da eine Rolle spielt. Dann gibt es natürlich noch eine vierte Dimension, die irgendwo so zwischen dem Sozialen und dem Kulturellen liegt. Ich glaube, dass Regionalwährung das soziale Kapital derjenigen, die involviert sind, steigert. Damit meine ich die Vielzahl der Beziehungen, das Vertrauen, die Transparenz, die Verlässlichkeit, die friedliche Umgangsform miteinander. Wenn man sich wiederfindet in einer Ökonomie, wo derjenige, der etwas bietet und derjenige, der etwas nimmt, sich nicht nur anonym über weite Distanzen, über den Austausch einer globalisierungsfähigen Währung, man sich nicht nur darüber verständigt, sondern sich wegen der räumlichen Nähe, und das ist ja das Besondere an den regionalen Währungen, weil sie eine Ökonomie der Nähe herstellen, sich über die räumliche Nähe immer wieder begegnet, dann haben wir eine Wiedereinbettung des Ökonomischen in das Soziale. Das heißt, wenn mir einer gegenübersteht, der mir etwas verkauft, und das ist jemand, dem ich auch auf dem Schützenfest im Wirtshaus oder auf dem nächsten Jazzkonzert, da wo ich lebe oder so ähnlich, begegne, dann ziehen wir uns nicht über den Tisch, um es mal ganz salopp zu sagen. Das können wir gar nicht. Weil wir eigentlich unseren Ruf verbrennen, weil wir eigentlich unsere soziale Integrität, die wir brauchen, um dort zu existieren, wo unsere Sozialstruktur nun mal beheimatet ist, weil wir das alles irgendwie aufs Spiel setzen. Das können wir gar nicht machen. Mhm. Das heißt, da, wo wieder die Dualität ist zwischen der ökonomischen und der sozialen Beziehung, da fangen Menschen wieder an, Vertrauen zu haben und auch Formen der Verwertung zu praktizieren, die weniger ausbeuterisch schlicht und ergreifend sind. Mhm. Ich bin dann auch bereit, wenn ich mein Geld jemandem zur Verfügung stelle, der gleichzeitig jemand ist, der mich beliefert, dann bin ich auch bereit zu sagen, weißt du was, mein lieber Freund, vergiss die Scheißzinsen. Mhm. Oder vergiss die blöde Rendite. Mhm. Weil das ist ja für, das ist meine Region, in der du das Geld, damit dann sozusagen das Kapital, dafür soll es ja dann genutzt werden, einsetzt. Das heißt, wenn ich von dir eine hohe Rendite verlange oder hohe Zinsen, je nachdem, ob du mich als Fremd- oder Eigenkapitalgeber jetzt benötigst, dann musst du ja, wenn ich hohe Ansprüche stelle, musst du ja, um das zu erwirtschaften, hohe Preise verlangen. Und die muss ich ja bezahlen, weil ich ja dein Kunde bin. Mhm. Das ist ja quasi diese duale Beziehung, die man übrigens auch in den Genossenschaften hat.
Ja.
So. Und diese Ökonomie der Nähe erlaubt es dann damit, auch die strukturellen Wachstumstreiber einzudämmen. Über die, sorry, dass ich mich da wiederhole, über die Wiedereinbettung des Ökonomischen in das Soziale. Und das ist aus so vielen Gründen wünschenswert, erhöht so dermaßen die Lebensqualität, dass ich eben schon sage, die Regionalwährungen sind da ein ganz wichtiger Hebel. Man soll sie auch nicht überschätzen. Mhm. Man kann nicht sagen, dass man allein über die flächendeckende Einführung von Regionalwährungen plötzlich den Planeten rettet und es allen gut geht. Aber sie sind ein ganz entscheidender institutioneller Hebel, der da weiterhilft.
Ja. Ich hatte vor ein paar Wochen ein Interview im Wuppertal-Institut zum Thema Commons und da habe ich so das Gefühl, dass das greift auch ineinander. Dass es also wieder so einen beginnenden Gegentrend gibt, also weg von der Privatisierung hin zur Gemeinschaft und hin zu den Gemeingütern oder Gemeinschaftsgütern. Wie passt das so in Ihr Weltbild oder in Ihr Konzept?
Also die Gemeingüterdiskussion stiftet im Moment viel Verwirrung.
Ja.
Das hat schon damit zu tun, dass selbst die Protagonisten dieser Bewegung in Deutschland offenbar nicht in der Lage sind, eine saubere Definition für den Begriff der Commons oder Gemeingüter zu Wege zu bringen. Sorry, dass ich das so hart sagen muss. Ich bin immer wieder erschrocken und auch teilweise auch belustigt darüber, wie man den Begriff der Gemeingüter regelrecht tautologisiert. Mhm. Alles, was gut ist und alles, was in irgendeiner Form zur nachhaltigen Entwicklung beiträgt, ist aus dieser Blickrichtung heraus offenbar etwas, was dann mit Gemeingütern auch zu tun hat. Da wäre ich sehr vorsichtig. Also die Idee der Gemeingüter lässt sich vielleicht auf eine Art von Institution zurückführen, indem man sagt, also Gemeingüter sind irgendwo auf halber Strecke zwischen also öffentlichem Eigentum und Privateigentum. Aber dann hat man noch gar nichts gesagt. Mhm. Nicht? Also Silke Helfrich wird ja zum Beispiel nicht müde zu sagen, dass es also eigentlich drei Ebenen gibt, auf denen man eigentlich Gemeingüter gestaltet. Das eine ist die Ressource, dann die Regeln und dann natürlich die sozialen Beziehungen, die man dann auch braucht. Damit hat man gerade genau nichts gesagt, weil auf diesen Ebenen kann man immer alles regulieren, nicht? Das ist das große Problem mit den Gemeingütern. Und es gibt auch Fälle, wo man über das Bilden von Gemeingütern überhaupt erst die Verfügbarkeit von Ressourcen, die man besser sparen sollte, sogar auch steigert. Auch die Digital Commons, die oft genannt werden als ein gut funktionierendes System von Gemeingütern, bringen überhaupt nichts in Sachen Nachhaltigkeit. Im Gegenteil, sie führen zur Verbreitung von Kommunikationssystemen, die alles andere als nachhaltig sind. Das darf man dabei nie vergessen. Dann gibt es auch viele Fälle, wo Gemeingüter einen ganz positiven Beitrag auch natürlich liefern können. Ich glaube, Community Gardens beispielsweise sind ein ganz tolles Beispiel. Aber was man dann auch wieder feststellt ist, dass die Institution der Gemeingüter weder eine notwendige noch eine hinreichende Bedingung sein müssen. Wenn ich der Besitzer bin eines großen Gartens und sage einmal her, liebe Leute, ich kann den sowieso nicht alleine bewirtschaften. Ich will aber Besitzer oder sogar Eigentümer bleiben, aber ich lade euch alle ein, hier den Garten zu bewirtschaften. Als Gegenleistung könnt ihr mir doch ein bisschen was von der Ernte abgeben. Besser geht's doch gar nicht. Mhm. Das Geld lassen wir mal weg. Ja? Dann komme ich zu genauso positiven Ergebnissen wie in einer Situation, wo man sagt, wir müssen jetzt erst aufwendig also ein Vertragswerk oder ein Regelsystem in die Welt bringen, das jetzt aus diesem Garten ein Gemeingut werden lässt. Oder drei Nachbarn treffen sich. Der eine hat eine Digitalkamera, der andere hat ein Rasenmäher und der dritte hat beispielsweise irgendwie ein Akkuschrauber, ja? Warum muss man aus diesen Dingen ein Gemeingut machen? Eigentlich könnten die alle Eigentümer dieser Geräte bleiben und können sagen, ich als Eigentümer biete dir an, lieber Freund, das Ding zu nutzen, dafür bietest du mir etwas an, dessen Eigentümer du bist. Mhm. Dann bleibt das Privateigentum und wir können wunderschön nachhaltige Austauschbeziehungen im Sinne von urbaner Subsistenz praktizieren. Mhm. Also damit will ich Gemeingüter gar nicht schlecht reden, aber so zu tun, als müsse man immer erst Gemeingüter in die Welt setzen, was aufwendig sein kann, was an Transaktionskosten scheitern kann, was daran scheitern kann, dass der Überwachungsaufwand viel zu groß ist. Also das halte ich für falsch. Und viele der glühenden Befürworter von Gemeingütern übersehen leider, dass die sogenannten Transaktionskosten immens hoch sein können. Auch das sogenannte Trittbrettfahrer-Freerider-Problem, das ja auch dann die Kontrolle notwendig macht, ja, ist oft soweit nicht lösbar. Mhm. Es gibt durchaus Beispiele, ich sage das ehrlich gesagt ungern, weil ich dann natürlich sofort in die konservative Ecke komme. Ich bin ja noch konservativ, kein Problem, aber ich möchte auch nicht noch konservativer wirken, als ich schon bin. Aber was man oft erkennt, ist, dass es nicht immer falsch sein muss, dass jemand alleiniger Eigentümer einer Ressource ist, weil er oder sie dann auch wirklich aufpasst, dass diese Ressource gepflegt wird. Und doch kann dieser Mensch diese Ressource verfügbar machen, um dadurch als Gegenleistung an eine andere Ressource ranzukommen. Wichtig ist, dass wir das möglichst ohne Geld hinkriegen. Ja. Ich glaube, dass das ein viel größeres Problem ist. Aber das ist natürlich schon charmant an der Gemeingüterdiskussion, dass hier auch der Versuch unternommen wird, zu entmonetarisieren. Mhm. Und da bin ich auch der Meinung, alles, was wir an entmonetarisierten Wertschöpfungstransaktionen hinbekommen, hat immerhin den Vorteil, dass wir da die strukturellen Wachstumstreiber nicht drin haben. Kein Zins, keine Eigenkapitalrendite.
Ja, fällt mir ein, Eigentum verpflichtet ist eigentlich allen irgendwo als Spruch zumindest bekannt, aber das würde ja genau bedeuten, das mal wirklich ernst zu nehmen und sagen, ich habe ja den großen Garten, ich bin der Eigentümer, aber ich bin auch verpflichtet, gleichzeitig im Sinne der Gemeinschaft mein Eigentum zu benutzen, in dem Falle vielleicht zur Verfügung zu stellen. Das hat ja kaum einer im Sinn. Sondern, also ich kenne das nur, wenn irgendwie Riesenvillen von einer älteren Dame bewohnt werden, die keine fremden Leute im Haus haben will und die auch niemanden im Garten sehen will. Also das sind so Fälle, die ich in Düsseldorf öfters schon mal gehört habe. Und ich fürchte, dass das im Moment noch eher repräsentativ ist als Ihr Beispiel. Oder wie sehen Sie das? Das
ist völlig richtig. Aber wie will ich diesen Zustand ändern?
Ja, das ist genau die Frage.
Ich meine, die Konstruktion der Gemeingüter hilft mir hier nicht weiter. Mhm. Aus dem simplen Grund, dass ich einfach aus dem Wunsch heraus, Privateigentum in ein Gemeineigentum zu überführen, auch nicht plötzlich Gesetze brechen kann. Das heißt also, der Aufwand ist hier fast derselbe. Ob ich jetzt ein Regelwerk oder ein Gesetzeswerk irgendwie demokratisch in Gang setze, dass diese alte Dame dazu verpflichtet, einen Teil ihrer Villa vielleicht verfügbar zu machen unter bestimmten Spielregeln oder einen Teil des Grundstücks oder des Gartens, ich sie aber als Eigentümerin sozusagen bestehen lasse oder ein Gesetz schaffe, das plötzlich im Sinne einer Enteignung daraus ein Gemeingut macht. Beides ist ein großer institutioneller Aufwand. Man kann nun streiten, welcher Aufwand der größere ist.
Ja.
Und natürlich als dritte Möglichkeit kann man immer, dann freuen sich die Linken, wenn man das sagt, und das tun sie zu Recht, man braucht ohnehin vielleicht eine Vermögenssteuer, die endlich mal wirklich diesen Namen verdient. Mhm. Wir brauchen sowieso auch einen Lastenausgleich, der ja quasi ähnlich wie eine Vermögenssteuer an wirklich übertriebenes Eigentum, also Vermögen rangeht, um das abzuschöpfen, um damit auch Schulden neutralisieren zu können. Mhm. Also ich möchte deutlich machen, dass auch wenn ich sage, dass man der Gemeingutdiskussion manchmal etwas zu viel zutraut, dass ich selbstverständlich nicht im Umkehrschluss etwa meine, dass also die Privateigentumsverhältnisse in irgendeiner Form etwa erträglich wären oder dass man nichts daran ändern müsste, um Gottes Willen. Ja. Aber Dinge wie zum Beispiel die Bodenreform finde ich zum Beispiel auch total interessant, indem man also sagt, dass man nicht vermehrbare Ressourcen, dazu zählt ja Grund und Boden, gewisserweise auch Immobilien in manchen Fällen, dass man sagt, die sollen kein Privateigentum mehr sein, die sollen der Gemeinschaft gehören, das muss aber eine demokratische Gemeinschaft sein und dann kann man auktionieren, dann dürfen auch private Investoren oder andere Nutzer dürfen dann das Recht auf Nutzung ersteigern. Diese Diskussion finde ich mindestens so spannend, die geht ja zurück auf Leute wie Adolf Damaschke, Henry George, Silvio Gesell, dann haben Peter Barnes oder auch der Dirk Löhr beispielsweise vom Campus Birkenfeld haben diese Diskussion wieder aufgegriffen. Werner Onken aus Oldenburg beispielsweise, der, das ist ein sprechendes Lexikon der Geld- und Bodenreformbewegung, und die ganz zu Recht darauf hinweisen, also dass die Bodenreform als ein interessantes institutionelles Arrangement eben mindestens so diskussionswürdig ist wie die Diskussion der Commons beziehungsweise Gemeingüter halten. Mhm. Also was ich damit sagen will, ist, wir haben da verschiedene Möglichkeiten und die Gemeingüter sind eine von mehreren Möglichkeiten dann entsprechend.
Mhm. Okay. Danke.
Okay.
Funpod.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Neue Ideen für alle. Wenn diese Episode gefallen hat, empfehle uns bitte weiter. Mehr Infos unter www.sonpoint.de.